Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 246 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 14. November 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk widmen wir uns der Rechtsschutz und der Tierversicherung.
Mit Andreas Kick vom IVFP sprechen wir über alternative Anlagen in der Vorsorge.
Und in den News der Woche gibt Gesundheitsministerin Werken eine Prognose für den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der GKV ab. Eine Umfrage zeigt die Vorteile von Embedded Insurance. Die Zürich will das Thema Runoff nochmal angehen und die BaFin genehmigt eine Bestandsübertragung. Aber zuerst nochmal was ganz anderes. Aus der Redaktion.
Genau, wir widmen uns im Schmalltalk, nämlich mal wieder unseren Heftgeschichten, die wir gerade auf dem Tisch haben. Nächste Woche ist Drucktermin.
Oh, erinnere mich nicht daran.
Ja. Wir hinken im Hinterher, wie immer. Sie kennen das ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer.
Können Sie jetzt draußen nicht hören, mein Puls steigt gerade.
Was hast du denn auf dem Tisch, Scholle?
Ich hatte auf dem Tisch, denn der Text ist schon fertig. Und zwar die Rechtsschutzversicherung. Und da habe ich bei einigen Versicherern mal nachgefragt und habe mich auch so ein bisschen mit der Materie befasst. Und ich muss sagen, frag mich mal nach den Erkenntnissen.
Welche Erkenntnisse wurden da gezogen?
Gut, dass du fragst. Die Erkenntnisse decken sich mit meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen der Gesellschaft. Also jetzt können wir das auf eine Metaebene hieven. Denn die Deutschen werden so ein bisschen, ich drück's mal dramatisch aus, so angriffslustig.
Oh.
Ja, die legen sich, also ich krieg so wirklich den Eindruck, die legen sich mit Gott und der Welt inzwischen an. Also nicht mehr nur Maschendrahtzaun, sondern Nachbarschaftsstreitigkeiten, Arbeitgeberstreitigkeiten. Wir haben ja so ein bisschen Wirtschaftsprobleme dann, Entlassungen, da geht es in die Richtung dann, da wird dann auch fröhlich geklagt.
Oh Mann, ey.
Ja, ja, und das ganz heiße Ding ist das Internet und da muss man einfach nochmal sagen, einerseits wird im Internet, werden ja hier Identitäten geklaut und wird angegriffen, Konten werden geplündert, so Social Engineering und der ganze Kram, aber auch Mobbing, was früher Hänseln hieß. Es wird gehänselt auch im Internet und das, aber Mobbing klingt da ein bisschen stärker. Also es wird richtig, da werden Leute fertig gemacht und da gibt es dann rufschädigende Posts und solche Sachen. Und deswegen machen die Rechtsschutzversicherer zwei Dinge. Die bauen einerseits den Internetrechtsschutz aus. Das ist ein interessanter Trend und das andere sind Vorbeugemaßnahmen. Das heißt, die wollen gar nicht, die wollen verhindern, dass gleich alles vor Gericht läuft, ne? So alle Kunden. Das hat mir meine Frau auch, ganz liebe Grüße, bestätigt, dass viele Kunden, die arbeitet ja in einer Anwaltskanzlei und viele Kunden wissen gar nicht, dass die Rechtsschutzversicherung schon viel früher greift.
Ah, okay.
Ja, sie sagt dann auch so, ey, muss doch nicht gleich zum Anwalt gehen, wir müssen nicht gleich vor Gericht, rufen Sie mal Ihre Rechtsschutz an. Echt, meinen Sie wirklich? Und dann habe ich eben bei den Rechtsschutzversicherungen mal geguckt, die haben ja Hotlines noch und nöcher, ne? Da wird dann hier nochmal beraten. Schöne Grüße an Milan Jarosch, DMB Rechtsschutz, Mobbingopfer, Soforthilfe für Mobbingopfer. Ja, von geschulten Psychologen. Da kannst du dann erstmal anrufen und dir schon erste Hilfe holen und solche Sachen. Das geht ganz, ganz stark in die Richtung und jetzt könnte man natürlich sagen, das liegt an diesen ganzen Dauerkrisen. Ne? Erst hatten wir die Pandemie, die das Volk echt krass gespalten hat, was man ja, glaube ich, überall mal auch noch sieht. Und dann kam die nächste Krise, jetzt die Wirtschaftskrise, dann der Krieg in der Ukraine, Zuwanderung und so, was die Menschen gefühlt wirklich ein bisschen aggressiv macht auch. Das merkt man ja auch so in Gesprächen und so auf der Straße. Und das andere Ding, glaube ich, ist immer noch der negative Effekt von Social Media. Also Facebook.
Ja,
ich glaube, dass Facebook hat wirklich der Welt in meinen Augen einen Bärendienst erwiesen, indem es den Tonfall dermaßen verroht hat und verschärft hat.
Ja.
Ich sage immer ganz fluffig, eine Hafenkneipe ist dagegen ein kultureller Ort. Also das merkt man dann da und dann nehmen dann die Schadenszahlen zu. Es geht alles schon ganz schön hoch.
Und die Kosten wahrscheinlich auch.
Und die Kosten natürlich auch, genau. Ne? Ja. Und das werden wir dann natürlich an den Prämien sehen. Apropos Kosten, ich habe wieder was Schönes dazugelernt, Schmidt.
Na, was?
Ich habe nämlich mal meine Frau dann gefragt, es war eigentlich eine dämliche Frage, aber ich habe sie trotzdem gefragt. Kennst du das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz? Dann greift sie in den Schrank, knallt mir einen dicken Wälzer hin und meinst du das? Ich so, ja, das.
Sehr gut.
Und das ist nach über 4 Jahren ist das mal gestiegen wieder. Sind die Rechtsanwaltvergütungssätze im Juni gestiegen, was man dann auch in der Rechtsschutz merkt. Und das war ganz interessant, was da auch so drin steht und wie die tatsächlich streckenweise auch gebunden sind.
Naja.
An Gebühren. Tolle Sachen.
Ja, ähnliche Entwicklung, zumindest was die Kosten angeht, gibt es ja auch in meiner Geschichte, die ich auf dem Tisch habe, sind die Tierversicherungen. Genau, und da wurde ja nun auch seit langem, das war aber nicht nur 4 Jahre, sondern irgendwie über 20 Jahre, die Gebührenordnung für Tierärzte nämlich mal wieder überarbeitet. Mhm. Und das hat die Tierarztkosten doch erheblich erhöht zum Teil. Und das merkt man dann eben auch am Tierversicherungsmarkt. Erstens, weil die Nachfrage nach den Versicherungen steigt, was ja eine gute Sache ist. Mhm. Die Leute dann eben merken, so ein paar OPs mit meinem Hund, dann bin ich ganz schnell über 1000 Euro.
Ja. Welche Tiere reden wir?
Hunde, Katzen, Pferde, überall, durch die Bank, alles gestiegen. Ja.
Okay.
Genau. Das hat aber auch auf der Anbieterseite eben für ein paar, ich sag mal, Umdenken, ein bisschen Umdenken gesorgt. Weil viele doch zuletzt in den Markt reingegangen sind durch eben diese hohe Nachfrage und auch weil Tiere eben einen ganz anderen Stellenwert haben, als Familienmitglied gelten und so und die Leute, die gut abgesichert hat, sehen wollen. Und sind dann halt natürlich auch mit vielleicht zu niedrigen Preisen reingegangen, schön der Konkurrenz eins auswischen. Und da sieht man dann jetzt eben ein bisschen eine Gegenbewegung, dass Anbieter aus dem Markt aussteigen. Oder im Falle von der Panda-Tierversicherung ist ja ihr Assekurateur Element Insurance pleite gegangen. Das war auch nicht schön. Die musste sich also einen neuen Risikoträger suchen, hat ihn auch gefunden in der Interrisk. Aber sowas ist natürlich immer nicht so doll, weder für die Kunden noch für den, noch für den Assekurateur.
Ach so, also die ziehen nicht die Prämien an, sondern steigen aus.
Doch auch, die Prämien ziehen auch an, aber es verabschieden sich eben auch einige vom Markt. Also die Interloy, der Maklerversicherer, der ARAG, gesagt, die Tierkranken- und Tier-OP-Versicherung stellen wir ein.
Ach krass.
Und auch die Deutsche Familienversicherung hat auch über den Maklervertrieb die Police eingestellt. Also da scheint der Maklervertrieb vielleicht ein bisschen zu teuer gewesen zu sein oder die Umsätze stiegen nicht wie gewollt. Hm. Auf jeden Fall ist da eben eine Bewegung zu beobachten. Und das stellt natürlich dann Maklerinnen und Makler, die weiter in diesem Themenfeld aktiv sein sollten, weil die Nachfrage nach wie vor hoch ist und es auch natürlich vernünftige und bodenständige und stabile Versicherer gibt, sollten in dem Markt auch weiter da bleiben. Aber müssen halt natürlich gucken, wen wähle ich da und wen empfehle ich da meinen Kunden.
Wie stabil sind die?
Genau, und da spielt dann eben jetzt die Anbieterauswahl eben noch eine größere Rolle als vielleicht noch vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Ja, also ganz interessant. Und dann habe ich mich mit 2 versierten Leuten unterhalten da. Martin Markowski von Dogfairs, der ja auch selber
schöne Grüße.
Genau, ein Tierchen hat.
Aha. Eins?
Oder mehrere Tiere wahrscheinlich hat.
Ja, ich glaube, der hat ein paar mehr dann.
Und sich bestens in dem Markt auskennt. Der hatte das auch schon erwartet mit dieser Marktbewegung tatsächlich, also dass da einige sich wieder aus dem Markt verabschieden wird. Der sagte, das habe ich kommen sehen. Und auch Stefan von Heimann, der Marktbeobachter und auch Autor des Sachthemen-Blog, der sehr interessant ist und immer mal wieder einen Blick wert ist. Schöne Grüße auch an dieser Stelle.
Ja, ins Oberhavelland, wie ich immer gerne betone. Ja.
Den habe ich dann auch mal angezapft, was er denn dazu meint und was er glaubt, welche Tipps es jetzt für Vermittler gibt, wie sie da an dem Markt weiter vorgehen sollen. Genau. Und das habe ich dann einfach mal so ein bisschen runtergeschrieben. Ja, also schon interessante Entwicklungen.
Ich hatte mich auch neulich wieder mit einem Freund unterhalten, der auch jahrelang dann auch so 2 Hunde hatte und der dann auch sagte, ja, die Tierheime sind auch wahnsinnig überfüllt. Einfach, du hattest ja den Corona-Trend, dass die Leute alleine zu Hause waren, die sich dann eben mal schnell einen Hund geholt haben. Und dann kam das böse Erwachen. Huch, den kann ich ja gar nicht mit ins Flugzeug nehmen. Ja. Huch, ich kann ja da gar nicht irgendwie so noch in Urlaub fahren oder so. Huch, der wird ja krank.
Oder ich muss zurück ins Büro und
Was
passiert,
ne?
mit dem Tier, ne?
Also du hast immer noch kontinuierlich Leute, die das unterschätzen, was so ein Tier mit sich bringt, ne?
Und genau, das meinte nämlich auch der Stefan von Heimann. Der sagte, ein Hund kann je nach Rasse bis zu 16 Jahre alt werden. Und Katzen zum Teil halt noch deutlich älter. Und das sollte man, wenn man sich eben ein Tier anschafft, natürlich auch bedenken, dass man die eine Weile bei sich hat, was ja sehr schön ist, aber sind dann eben auch 16 Jahre Kosten vielleicht, ne? Und die muss man halt stemmen können. Mhm. Und das ist halt so eine Sache. Das ist vielen, glaube ich, nicht so bewusst. Gut, und natürlich kam die Gebührenerhöhung vielleicht auch für einige überraschend und waren dann überrumpelt von den, wie deutlich teurer das zum Teil geworden ist. Also.
Ja, jetzt muss man sagen, grundsätzlich ist es ja nur keine Überraschung, dass Kosten steigen, diesem Wirtschaftssystem.
Ja,
aber
inzwischen, ja.
War wohl ein Sprung.
Aber wenn man sich halt 2020 ein Tier angeschafft hat und 2022 kommt natürlich eine Tierarztgebührenerhöhung, ist das Timing jetzt halt wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen für viele. Aber und dann noch die Inflation durch den Krieg und alles. Also hat, glaube ich, einfach viele Menschen auch vor an den Rande des Machbaren gebracht.
Ja, ja. Aber für alle, die von der Inflation überrascht waren, Inflation ist Bestandteil unseres Wirtschaftssystems. Es ist quasi eingepreist, das Inflationsziel.
Ja, schon, aber
EZB.
Nicht von 9%.
Na ja.
Nicht von 9% oder wie hoch sie war. Ne? Das war ja nun halt außergewöhnlich.
2%
ist vielleicht Norm, ja, das ist auch so. Das soll ja auch so sein, aber
wir sind jetzt bei 2,3.
Spitzen, die waren so nicht zu erwarten.
Ja, stimmt, das war schon eine ordentliche Kelle, die da kam. Ja,
ja,
hast du auch wieder recht.
Also das sind so die Themen, so zwei der Themen, die wir im neuen Heft, das am 3.12. rauskommt, gerade recherchiert haben.
Ich habe auch
nochmal einen Link verlinkt, wo man das dann bekommen kann gegen Anmeldung, kostenfrei, wenn Sie das lesen wollen. Ja, genau. Machen wir weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Es müssen ja nicht immer Aktienfonds und Rentenfonds sein. Warum nicht auch mal, eben andere Sachen in die Altersvorsorge packen? Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung beleuchtet in einer Studie, was es schon gibt, wer mitmischt und worauf zu achten ist. Ich unterhalte mich jetzt mit Geschäftsführer und Studienmitautor Andreas Kick über diese Anlageformen, die Produkte und den Ausblick. Danach sehen Sie Autobahngebühren vielleicht mit anderen Augen. Hallo Andreas, hier ist Andreas. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, denn ihr habt bei euch im IVFP eine neue Studie veröffentlicht. Sie heißt Alternative Investments im Aufbruch und darüber wollen wir jetzt gerne ein bisschen reden. Lass uns doch erstmal zusammen die Hörer abholen. Was sind eigentlich alternative Investments?
Ja, sehr gerne. Also alternative Investments ist alles das, was man üblicherweise nicht kennt. Also Investitionen jenseits von Aktien und Anleihen. So eine richtige allgemein verbindliche Definition davon gibt es so in der Form eigentlich gar nicht. Sondern es sind Investitionen, die abweichen von dem, was wir so gewohnt sind, wenn wir über Aktien, Anleihen sprechen. Vielleicht sprechen wir auch ab und zu über Rohstoffe, da sind wir schon so im Grenzbereich zu den alternativen Investments. Genau. Was die allerdings alle so ein Stück gemein haben, diese alternativen Anlageformen, von denen wir sprechen, ist eine gewisse Illiquidität. Sprich, ich kann die nicht immer handeln, so wie ich es bei Aktien gewohnt bin. Die kann ich ja sekündlich den Preis beobachten und auch verkaufen.
Das stimmt.
Und was auch abweicht zu den Märkten, die wir sonst so haben, die Preisstellung findet in regelmäßigen Abständen statt, monatlich, quartalsweise zum Beispiel und nicht wirklich in Echtzeit beobachtbar, so wie wir das sonst bei den gewohnteren Anlagevehikeln haben.
Das ist doch manchmal gar nicht so schlecht, oder? Man wird, also wenn es sekündlich ist, da werden auch viele auch ein bisschen hektisch, oder?
Das stimmt, das schützt auch ein bisschen tatsächlich, gerade bei so Markteinbrüchen, wie wir es Anfang des Jahres hatten, als da dieser Liberation Day, der Donald Trump den Liberation Day ausgerufen hat, ging es ja schlagartig nach unten und wer da einen nervösen Finger hatte, wurde vielleicht zum Verkauf gedrängt dadurch, obwohl es hinterher auch sehr schnell wieder nach oben ging und das ist was bei den alternativen Investments, alles ein bisschen ruhiger, das ganze Thema, keine großen Überraschungen, wenn es da neue Kursveröffentlichungen gibt. Aber ansonsten, ich meine, es sind Geldanlagen. Die können nach oben gehen, die gehen auch mal nach unten. Auch das passiert. Es ist jetzt kein Safe Haven in dem Sinn, dass ich da ganz, ganz sicher meine 6-8% PA sicher bekomme. Das auf jeden Fall nicht.
Ja, lass uns doch mal ein paar Beispiele nennen. Was ist denn das dann, so ein alternatives Investment?
Genau, da muss ich zweistufig antworten tatsächlich.
Gerne.
Also wenn es direkt um die Investitionsebene geht, in was wird investiert, dann sind das zum Beispiel klassisch Infrastrukturinvestments. Mhm. Ich finde, das kann man sich bildlich immer sehr gut vorstellen. Ich investiere in eine Stromtrasse, in eine mautpflichtige Autobahn, was auch immer. Wenn ich da rein investiere, dann muss diese Straße gebaut werden und irgendwann liefert die auch mal sehr planbare, konstante Returns, in dem Sinne, dass die Leute Maut zahlen und mir das Geld dann wieder zurücküberweisen.
Das ist dann der erste Moment, an dem ich mich über die Maut freue, oder?
Das wäre dann der erste Moment, wo du dich über die Maut freust, genau. Oder auch, muss ja nicht Maut sein, können auch Stromtrassen sein, bei denen einfach die Netzentgelte dann an den Betreiber dieser Strominfrastruktur überwiesen werden. Also es ist sehr planbar, sehr langsam alles, wenn man so will, in diesem Infrastrukturbereich. Das heißt, sehr, sehr gut planbare Erträge auch. Aber natürlich, wenn ich in eine solche Infrastruktur investiere, ist das auch ein längerfristiges Investment. So einfach aussteigen, zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt den Teil meiner Straße oder meines Stromnetzes wieder, ist halt da einfach schwieriger, als wir es bei Aktien oder Anleihen kennen. Das ist ein Teil. Zweiter Teil, Private Equity, ist auch sehr spannend. Sprich, ich investiere in eine Beteiligung von nicht börsengehandelten Unternehmern. Ich kaufe mich in ein Unternehmen ein, bringe mich vielleicht sogar ein, entwickle dieses Unternehmen weiter und nach einigen Jahren, also wir denken hier in Dimension von Jahren, kann man dann dieses Unternehmen, was man hoffentlich gewinn- und umsatzseitig weiterentwickelt hat, mit einem gewissen Plus verkaufen da an der Stelle. Und auch da merkt man an der Beschreibung schon, wenn ich mich an so einem Unternehmen beteilige, nicht börsengehandelt, längerfristig, so ein Unternehmen entwickle ich nicht innerhalb von einer Woche oder von einem Monat. Das dauert einfach seine Zeit, bis dann diese Investition ihre Früchte trägt. Ähnlich ist es mit Private Debt, da gebe ich dann kein Eigenkapital, sondern stelle Fremdkapital zur Verfügung. Immobilieninvestments, wie man es kennt, zum Teil noch aus den geschlossenen Immobilienfonds, was auch alternative Investments sind. Und erneuerbare Energien wird gemeinläufig auch als eigene Kategorie der alternativen Investments so gesehen. Das ist der eine Teil der Antwort, der war schon lange. Ja. Zweite Teil ist jetzt natürlich, wie komme ich daran? Mhm. Alternative Investmentfonds gibt es schon lange. Wie gesagt, so Schiffsfonds-Investments kennen wir auch schon ewig. Mhm. Also gerade im institutionellen Bereich gibt es schon lange solche Möglichkeiten alternativer Anlagen. Und gerade unsere Versicherer machen das auch schon seit Jahrzehnten in ihren Sicherungsvermögen, dass sie einfach in solche Vehikel investieren, in solche Investitionen, wo Normalo im Bereich Publikumsfonds, Publikuminvestment nicht drankommt. Das ist der eine Teil dieses alternativen Direktinvestments und relativ neu jetzt auch die European Long-Term Investment Funds, die ELTIFs, die auch den Zweck haben, Anlegern die Möglichkeit zu geben, direkt in so längerfristige Engagements zu investieren, mit all den beschriebenen Einschränkungen hinsichtlich Liquidität. Auch Bewertung dieser ELTIFs ist da auch wieder nur periodisch und zum Teil auch zeitversetzt. Also ich bekomme dann den Preis für meinen ELTIF, für meine alternative Investment. Wie viel wäre das vor einem Monat wert gewesen? Weil einfach die Bewertung so lange dauert. Und dritte Möglichkeit jetzt da ranzukommen, ist eben über diese Versicherungspolicen, die einen Zugang ermöglichen zu solchen alternativen Investments, über die wir in der Studie ausführlich geschrieben haben.
Du hast vorhin das Wort Normalos genannt und genommen. Warum sollten die eigentlich solche Anlagen, solche alternativen Investments überhaupt haben?
Die haben einige spannende Eigenschaften, diese Anlagen, diese alternativen Investments. Für mich eigentlich so das Wichtigste ist die geringe Korrelation mit klassischen Märkten. Sprich, wenn die Aktienmärkte mal nach unten gehen, folgen häufig auch die Anleihemärkte und auch Rohstoffe, sind da eher volatil. Wir haben hier eine Anlageklasse, die eher planbare Renditen verspricht, nicht hart verspricht, das muss man dazu sagen. Es gibt Schwankungen auch in dem Bereich, aber die fallen lange nicht so tragisch aus, wie man es in den klassischen Märkten kennt. Ist natürlich auch abhängig davon, wie ich genau investiert bin. Bin ich sehr stark in den Private Equities drin, stark in Infrastruktur. Die haben alle ein bisschen andere Charakteristika. Mhm. Aber alle haben gemeint, dass sie zu den traditionellen Märkten relativ geringe Korrelation haben. Das heißt, ich bekomme, wenn ich solche alternativen Investments in mein Vorsorgesparen mit aufnehme, planbare Erträge, ein bisschen Stabilität ins Portfolio, was ja nie verkehrt ist. Und durch diese Illiquidität gibt es die sogenannte Illiquiditätsprämie. Das bedeutet, es ist einfach Entlohnung sozusagen für den Anleger, dass er sich darauf einlässt. Dadurch kann man dann auch ja, gewisse Überrenditen erwarten. Es sind immer erwartete Renditen, keine versprochenen Renditen, klar. Aber diese Illiquiditätsprämie kann da auch eine Rolle spielen. Und es ist ein Zugang zu einem Markt, der sonst verschlossen ist, der vielleicht hochspannend ist. Ich meine, vielleicht wollte man schon immer mal in so eine Stromtrasse oder auch Windräder, sind ja durchaus all woke, sagen, Mensch, ich möchte da investieren, ich möchte da das mit meinem Geld da auch entsprechend die Transformation hin zur Dekarbonisierung, viele Fachbegriffe, sprich das CO2 einsparen, dass das Ganze mit unterstützt wird.
Ein bisschen im Monopoly mitspielen hier, ne?
Genau, genau.
Okay, dann tauchen wir mal so ein bisschen in die Studie ein. Ich habe es nochmal nachgezählt. Ihr habt 6 Anbieter gefunden aus der Versicherungsbranche, die sowas schon in ihre Policen einbetten. Unterbrich mich, wenn ich falsch liege.
Genau, kleine Korrektur. Es sind 5 Anbieter mit 6 Produkten.
Oha.
Genau.
Na gut, wenigstens eine Zahl hat bei mir gestimmt. Bist du mit dem Angebot, was du da vorgefunden hast, zufrieden? Ist das schon okay?
Ich finde es einen guten Anfang, dass man das Ganze jetzt auch wirklich normal Investierenden zur Verfügung stellt. Am Anfang hat er die Bayerische damals gemacht mit ihren Pangea-Fonds, die so ein bisschen die Pionierarbeit gemacht haben. Jetzt mittlerweile diese 6 Produkte. Wir führen ja sehr, sehr viele Gespräche mit Versicherern. Da wird noch mehr kommen. Entsprechend auch der Titel unserer Studie, wo wir gesagt haben, alternative Investments im Aufbruch. Bedeutet, da passiert gerade was. Wir sind hier sehr früh mit dabei in diesem ganzen Thema. Wir erwarten, dass da im Markt noch einiges dazukommen wird. 6 Produkte ist jetzt eine durchaus überschaubare Anzahl. Wir haben ca. 50 Lebensversicherer, die aktiv im Verkauf sind. 5 Anbieter auf 50 sind 10%, die sowas in Angebot haben. Und entsprechend glaube ich schon, da ist noch Luft nach oben. Wobei bei den Produkten, die wir hier jetzt vorfinden, gefühlt für jeden auch schon was dabei ist. Derjenige, der mehr in Infrastruktur gehen will, findet was. Derjenige, der sich stark auf Nachhaltigkeit fokussiert, findet auch entsprechende Angebote. Und auch Private Equity, Private Debt gibt es Angebote, die ich wahrnehmen kann. Es ist eine sehr individuelle Geschichte, wie so häufig. 5 Mark ins Phrasenschwein da an der Stelle. Sehr zielgruppenabhängig.
Habe ich gerade gemacht. Klingen.
Das hast du gemacht, sehr gut. Ja. Zielgruppenabhängig, wo möchte ich rein investieren? Es ist ein gewisses Angebot. Es darf gerne größer werden in den nächsten Jahren, aber es ist mal ein guter Start.
Haben denn die Versicherer, mit denen ihr gesprochen habt, mal gesagt, woran es hakt? Oder warum die sich so viel Zeit lassen?
Ja, die haben eigentlich alle die gleichen Probleme. Und zwar ist das das Problem dieser Illiquidität einfach an der Stelle. Was wieder gesonderte Bedingungen erfordert, beziehungsweise was es auch im Lebensversicherungsbereich nicht immer leicht macht. Gerade Thema Todesfall kann immer mal passieren. Der Versicherungsnehmer stirbt. Diese Rückzahlung der Investition ist ja trotzdem gebunden in den Investments. Und das schnell zu Geld zu machen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich muss diese Liquidität vorhalten, indem ich das Geld in Geldmarktfonds, Anleihen, was auch immer stecke. Wenn ich es da aber reinstecke, kann ich es nicht gleichzeitig in die Alternativen investieren. Das heißt, das arbeitet nicht im alternativen Bereich, sondern liegt eher in so einem Liquiditätsteil. Und das ist auch ein großes Thema, der Investmentgrad. Wie viel stelle ich bereit und wie viele halte ich zurück für gegebenenfalls kurzfristige Rückzahlung? Also Liquidität ist hier tatsächlich der springende Punkt, um den es geht, wenn es darum geht, solche Konzepte jetzt neu umzusetzen.
Könnte man denn da jetzt einfach sagen, wir stricken neue Versicherungskonzepte, wenn jemand stirbt, dann wird halt erst mit Frist ausgezahlt, irgendwie ein Jahr oder sowas?
Das gibt es tatsächlich, solche Vertragsklauseln, dass wirklich erst eine zeitversetzte Zahlung erfolgt, dass es zum Teil bis zu einem Jahr dauern kann. Das kommt dann auch auf die Marktumstände an. Wenn ich es gar nicht schaffe, meine Beteiligung, die ich da erworben habe, zu veräußern, weil der Markt aktuell verschlossen ist, dann kann das einfach eine gewisse Zeit dauern, bis ich diese Investitionen wieder in liquide Mittel umwandeln kann.
Ja. Gab es bei diesen sechs Produkten von fünf Anbietern, jetzt habe ich es langsam drin, gab es da ein Produkt, ein Angebot, wo du gesagt hast, boah, das war ein geiles Ding. Also was euch so richtig vom Hocker gehauen hat. Schönes Ding.
Gut, wir haben ja in dieser Studie bewusst auf eine Wertung verzichtet. Wir haben so als Marktüberblick tituliert. Entsprechend, wir wollen an der Stelle auch noch gar nicht werten. Das kann durchaus sein, wenn der Markt noch breiter wird, dass wir auch da in dem Bereich Rating auflegen. Weißt du, wir sind ein Rating- und Analysehaus. Und es ist so ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, ist aus meiner Sicht sehr zielgruppenabhängig. Kommt auch darauf an, viele Produkte von den beschriebenen lassen nur die Einzahlung per Einmalbeitrag zu, was zu dieser langen Investitionsspanne zwar sehr gut passt, aber nicht jeder hat gerade mal die 10.000 Euro, die man hier häufig braucht, liquide herumliegen und sagt, Mensch, ich kaufe mir jetzt dieses Produkt. Wenn ich nur in der Lage bin oder nur ratierlich besparen möchte, dann schränkt es hier die Auswahl schon deutlich ein. Das lassen, glaube ich, nur zwei oder drei hier zu von den Untersuchten. Drei von diesen sechsen lassen auch eine ratierliche Zahlung zu. Sprich, das ist auch wieder sehr abhängig davon, auch ob ich breit streuen möchte oder nur in eine einzelne Strategie, ob ich nur Nachhaltigkeit möchte. Auch davon ist es abhängig. Aber so ein richtiges Highlight, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt die Police schlechthin und jeder braucht die eigentlich als Beimischung, kann ich dir zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, vielleicht in Zukunft mal.
Ja, dann hattest du ja schon angedeutet, dass einige da noch nachziehen wollen. Kannst du da zum Timing was sagen? Kommt da dieses Jahr noch was oder ist nächstes Jahr das große, dicke Superjahr?
Da kann ich relativ wenig tatsächlich dazu sagen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir nächstes Jahr das ein oder andere neue Produkt sehen werden. Aber ich habe auch schon gehört von Produkten, die da im Produkt Entwicklungszyklus drinstecken, immer wieder Verzögerungen hatten und so weiter. Von daher, das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen.
Mhm. Hat dich sonst noch irgendwas an der Studie überrascht oder so?
Okay, zunächst mal ist es so, wenn man sich mit so einem neuen Thema beschäftigt, überrascht einen erstmal alles, weil man ja komplett vor einer weißen Wand oder vor einer grünen Wiese steht. Ja. Aber was natürlich schon extrem ungewöhnlich ist, ist dieses Thema mit der Illiquidität. Das ist etwas, das sind wir im Investmentbereich einfach überhaupt nicht gewohnt, sondern wir haben einfach diese Transparenz, dadurch, dass ich im Aktien-Anleihen-Bereich immer meine Preise sehe und kenne, plötzlich habe ich das nicht mehr. Mhm. Auch in der Bewertung meiner Anlagen. Ich habe keine Marktpreise, sondern ich bekomme in Anführungszeichen nur Modellpreise, weil so ein Stück Autobahn einfach nicht auf dem freien Markt gehandelt wird, um es mal ganz plastisch zu sagen. Von daher kann man dann nur über verschiedene Modelle, zum Beispiel Discounted Cashflows, versuchen, das Ganze zu bewerten und da diese Preistransparenz den Anlegern darstellen. Und wie gesagt, Illiquidität, dass ich mein Geld nicht jederzeit zur Verfügung habe, das verwundert einen zunächst mal, weil man es nicht gewohnt ist. Und dann darf man sich mit so Begriffen plötzlich herumschlagen wie der Investitionsquote. Die Investitionsquote ist der Anteil der Investments in Alternativen im Verhältnis zum Gesamtdepot, sprich wie viel liegt eigentlich in liquiden Mitteln, wie viel wird hier vorgehalten. Ja. Und je mehr in liquiden Mitteln vorgehalten wird, umso schlechter ist es für das Thema Rendite.
Hm.
Also auch so Sachen sind durchaus, du hast jetzt als Überraschung tituliert, es ist ungewöhnlich da an der Stelle, sich mit sowas zu beschäftigen.
Also ich sehe langsam die Maut mit anderen Augen und auch meine täglichen Strompreise. Was würdest du denn jetzt als Person, als Andreas Kick sagen, was spricht dich am ehesten noch an als Investitionsobjekt? Was hättest du denn gerne mal?
Also was ich ganz cool finde, du weißt ja, ich habe auch viel zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben und gearbeitet und gemacht, finde ich eigentlich so diese Kombination Infrastruktur in Kombination mit Nachhaltigkeit extrem spannend. Ob das jetzt eine neue Stromtrasse ist, die gebaut werden muss oder auch das Thema Windkraft, Solaranlagen, dass man sich da an Solarparks mit beteiligt über solche Infrastrukturkonstrukte, finde ich persönlich mega spannend. Weil ich finde, das ist dann Nachhaltigkeit zum Anfassen sozusagen. Ich kann mir da wirklich bildlich was drunter vorstellen, was mit diesem Geld passiert. Und diese planbaren Cashflows, gerade im Infrastrukturbereich, ist auch etwas, was ich durchaus gut finde. Und ich finde auch die Private Equity Nummer spannend. Das ist so eher der risikobehaftete Teil meiner Persönlichkeit, wenn man so will.
Ja, da ist Schwung drin. Ah.
Ja, da ist Schwung okay. drin. Da kann halt wirklich alles passieren. Man beteiligt sich an Unternehmen, die sind nicht börsengelistet. Man ist sehr abhängig davon, wie gut ist dieser Manager, dieser Fondsmanager, der auch die Investments betreibt, wie bringt sich der in die Unternehmen ein. Das kann durchaus auch sehr spannend und sehr lukrative Erträge bringen.
Man darf da auch nicht vergessen, dass viele der heutigen Superunternehmen mit Private Equity gegründet wurden.
Ne? Richtig.
Davon, das ist es ja am Ende. Ne?
Und wir haben da in Europa auch durchaus ein Defizit, was so die Finanzierung solcher Startups mehr oder weniger betrifft. Da ist das in den USA anders. Da gibt es große Private Equity Funds, die da den Startups unter die Arme greifen, weshalb dann sich ein Facebook gegen die europäische Alternative durchsetzt oder auch Uber. Ich glaube, da gab es auch in Deutschland das MyTaxi, glaube ich, war deutsch oder zumindest europäisch. Auch da hat einfach dieses viele Geld im Hintergrund geholfen, dieses Unternehmen zu entwickeln, um dann eine marktführende Position einzunehmen. Und diese Risikokapitalgebung ist in Europa einfach viel zu wenig ausgeprägt. Und das war ja auch einer der Gründe, warum man diese LTIFs so stark regulatorisch besser gestellt hat, um hier einfach auch mehr Geld zu akquirieren für solche Themen.
Und wer da also mal ein bisschen mitmischen will und Europa nach vorne bringen will, jetzt habe ich mal so eine Metaebene aufgemacht, der kann sich die ganzen Sachen mal angucken und vor allen Dingen auch die Studie. Und auf pfefferminzia.de haben wir ein bisschen was auch zu LTIFs schon, einiges. Und ich sage erstmal viele Grüße nach Bayern und danke, lieber Andreas Kick, für die tollen Ausführungen.
Sehr gern, Andreas. Vielen Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder.
Das machen wir.
Die News der Woche. Geht es nach Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, und dem Schätzerkreis, dann steigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung 2026 auf 2,9%. Das kündigt sie im Gespräch mit der Rheinischen Post an. Zwar legt jede Krankenkasse den Zusatzbeitrag selbst fest, doch der Schätzerkreis empfiehlt den erwähnten Betrag als ausgabendeckend.
Gegenüber dem für 2025 geschätzten durchschnittlichen Satz von 2,5% ist das ein weiterer Zuwachs. Doch laut Wagen war der nicht mehr zu stoppen. Jetzt gehe es darum, noch weiter steigende Beiträge zu verhindern.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird die Ministerin nicht allzu konkret. Auf bestimmte Reformideen und Maßnahmen angesprochen, verweist sie auf die Kommission, die den Sozialstaat als Ganzes überprüfen soll. Und darauf, dass man die Menschen gut versorgen müsse, und zwar im Rahmen eines finanzierbaren Systems, wie sie sagt. Es werde noch vieles geprüft und sei deshalb noch nicht spruchreif. Immerhin deutet sie an einer Stelle aber an, wohin die Reise gehen könnte. Patienten zu steuern sei ein zentrales Element, um Kosten zu senken, sagt sie.
Händler, Hersteller und Online-Plattformen können ihre Angebote deutlich stärken, wenn sie eingebettete Versicherungen, auf Neudeutsch Embedded Insurance, einsetzen. Das zeigt eine aktuelle Studie von Ontos in Kooperation mit den Versicherungsforen Leipzig.
Demnach bewerten mehr als 2/3 der Unternehmen mit Erfahrung im Bereich Embedded Insurance deren Relevanz als hoch oder sehr hoch. Mehr als 75% berichten von einer höheren Conversion Rate. Auch ein schönes neues deutsches Wort, weil die zusätzlichen Leistungen Kaufentscheidungen erleichtern und das Gesamtangebot spannender für die Kunden machen.
Als erfolgreiche Beispiele heben die Studienautoren Mediamarkt, Fielmann, Santos und BMW Financial Services hervor. Möglich sind etwa Ansparschutz, Brillen, Fahrrad- oder Reiseversicherungen, Kreditkarten und Garantieversicherungen.
Die Erfolgsfaktoren sind dabei klar definiert. Die Zusatzversicherung muss das Hauptprodukt sinnvoll ergänzen, eine gute Nutzererfahrung bieten und zuverlässig funktionieren. Besonders wichtig ist die nahtlose Integration in den Kaufprozess. 64% der Unternehmen, die Embedded Insurance einsetzen, nennen diesen Punkt als Schlüsselfaktor.
Nachdem der Verkauf an Viridium geplatzt war, wurde es ruhig um die Lebensversicherungen der Zurich Deutschland. Aber der Versicherer versucht weiter, einen Teil der Lebensversicherungen seiner deutschen Niederlassung zu verkaufen.
So sagte jetzt Finanzvorständin Claudia Cordioli zu Bloomberg TV, dass man mit Interessenten spreche. O-Ton? Wir sind weiterhin strategisch an einem Verkauf des Bestands interessiert und prüfen verschiedene Optionen, so Cordioli. Es gäbe weitere Akteure mit potenziell großem Interesse an diesem Portfolio. Wer das ist, sagte sie aber nicht.
Zum Hintergrund. Im Jahr 2022 wollte Zurich Deutschland rund 720.000 traditionelle Policen im Wert von etwa 21 Milliarden Euro an die Run-Off-Plattform Viridium verkaufen. Die hätte sie dann, wie es ihr Geschäftsmodell vorsieht, bis Laufzeitende oder Kündigung weitergeführt. Kein Problem also. Doch im Januar 2024 schob die Finanzaufsicht BaFin dem Geschäft den Riegel vor.
Die Behörde hatte damals ein Problem mit dem Private Equity Investor Cinven, dem die Mehrheit von Viridium gehörte. Doch der hat mittlerweile sein Paket an ein Konsortium aus Allianz, BlackRock und T&D Holdings verkauft, ist also ausgestiegen. Theoretisch kommt damit sogar Viridium als Käufer wieder in Frage.
Apropos BaFin. Die Finanzaufsicht hat einen anderen Vorgang jetzt genehmigt. Somit darf NSafe den Versicherungsbestand von GetSafe übernehmen, so viel safe, und wird dessen Risikoträger. Es geht um rund 500.000 Verträge in den Sparten Haftpflicht, Hausrat, Tierkranken und Produktversicherung.
Das meldet die Rechtsanwaltskanzlei Hengeler Müller, die NSafe bei der Transaktion berät. Entsprechende Pläne wurden schon im Sommer bekannt. Hengeler Müller steht NSafe auch für die danach geplante Vertriebskooperation mit GetSafe zur Seite. NSafe gehört zum Provinzialkonzern.
Damit hat GetSafe einen wichtigen Schritt für sein künftiges Geschäftsmodell abgeschlossen. Im Juni hatte das Unternehmen bekannt gegeben, seine BaFin-Lizenz als Versicherer zurückzugeben. Er wolle künftig als Assekurateur auftreten, wofür er natürlich einen Risikoträger brauchte. Doch auch in der Kooperation mit NSafe will GetSafe das Gesicht zum Kunden bleiben und Vertrieb und Betrieb und Schadenbearbeitung übernehmen.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Safe. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.